Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegeleichter Leben, dem Podcast von Pflege.de. Ich bin Martina Rosenberg, ehemalige pflegende Angehörige und Chefredakteurin bei Pflege.de. In Pflegeleichter Leben sprechen wir über alles, was für die Pflege zu Hause wichtig ist, von der Organisation über Finanzierungsfragen bis zu den täglichen Herausforderungen. Ja, heute geht es um ein Thema, das für viele Familien in Deutschland wichtig ist und aber auch gleichzeitig viele Fragen aufwirft, die sogenannte 24-Stunden-Pflege oder man kann sie auch Live-In-Betreuung nennen. Viele Menschen wünschen sich ja im Alter möglichst lange in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Und da kommt eben der Wunsch nach einer Betreuungskraft auf, die im Haushalt hilft, ja, und im Alltag auch unterstützen kann. Das Modell kann ja für viele Familien eine große Entlastung sein. Ich persönlich habe das auch kennengelernt und kann es also nur bestätigen. Aber gleichzeitig hört man natürlich auch immer wieder von rechtlichen Grauzonen, Gerichtsurteilen und Unsicherheiten beim Arbeitsrecht. Und deswegen fragen sich natürlich auch viele, ist es denn überhaupt legal? Welche Modelle gibt es und worauf muss man achten, damit man eben rechtlich nicht in Schwierigkeiten kommt? Ja, und wir wollen natürlich auch auf die Aufgabengebiete eingehen und auf die passende Erwartungshaltung. Und genau deswegen, da sprechen wir heute mit einem Juristen darüber, der sich mit dem Thema intensiv beschäftigt. Frederik Seebohm heute ist unser Gast. Der ist Geschäftsführer des Bundesverbands für häusliche Betreuung und Pflege e.V. und er ist Jurist. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der rechtlichen Situation von Betreuungskräften und den Rahmenbedingungen für Familien. Schön, dass Sie da sind, Herr Seebohm. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Frau Rosenberg.
Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, vielleicht mal ganz kurz zur Einordnung. Sie sind Geschäftsführer des Bundesverbandes für häusliche Betreuung und Pflege e.V. Was genau macht dieser Verband? Mit welchen Themen beschäftigen Sie sich?
Der Bundesverband existiert seit über 10 Jahren und die wichtigste Aufgabe lautet, wir wollen die Bundesregierung davon überzeugen, dass Living Care, dass diese sogenannte 24-Stunden-Betreuung Rechtssicherheit braucht. Diese Rechtssicherheit gibt es in Deutschland bislang nicht, im Unterschied zu anderen europäischen Ländern, Österreich, Italien, Frankreich, Schweiz. Dort ist das seit langem geregelt. In Deutschland ist es nicht geregelt, mit allen Problemen, die damit zusammenhängen. Und der Bundesverband tut alles dafür, damit insbesondere auch das Arbeitsministerium davon überzeugt wird, wir brauchen Rechtssicherheit für Living Care. Mhm.
Sie haben jetzt gerade auch diesen Begriff gesagt, 24-Stunden-Pflege. Der ist ja eigentlich missverständlich. Ich würde den gern mal klären, gleich von Anfang an, weil es arbeitet ja niemand 24 Stunden, also rund um die Uhr. Dieser Begriff, begegnet er Ihnen noch oft, 24-Stunden-Pflege? Oder wie hat sich der so etabliert? Wie ist da im Moment der Stand dazu?
Ja, die betroffenen Familien suchen im Internet natürlich nach diesem Begriff, weil der sich historisch eingebürgert hat und weil wir weiterhin in Deutschland eben keine gesetzliche Regelung dafür haben. Und deshalb ist diese sogenannte 24-Stunden-Betreuung oder 24-Stunden-Pflege oder wie es im Englischen jetzt heißt, Living Care, das ist also die englische Fachbezeichnung dazu, die hat sich eingebürgert, aber es ist genauso, wie Sie sagen, niemand kann 24 Stunden arbeiten. Das hat insofern auch noch historische Quellen, als vor 10, 15 Jahren insbesondere polnische Betreuungspersonen kamen mit Touristenvisum, die arbeiteten und lebten dann auch hier in Deutschland in den Haushalten. Und aus dieser Zeit hat sich das herübergetragen. Aber wir lehnen diesen Begriff eigentlich ab, aber aus werberischen Gründen, aus Internetgründen muss man ihn eben leider weiterhin verwenden. Aber wir sprechen grundsätzlich von der sogenannten 24-Stunden-Betreuung.
Ja, genau. Also es hat sich etabliert, aber das sollte eigentlich jedem klar sein, dass 24 Stunden nicht geht. Wie wollen wir uns heute verabreden? Wie nennen wir sie? Live-In-Betreuungskräfte oder wie wollen wir sie nennen?
Wir können das gerne abwechseln, damit es spannender bleibt.
Okay. Gut.
So wie sich.
Aber wir halten jetzt einfach mal fest, auch wenn wir von der sogenannten 24-Stunden-Pflege sprechen, es gibt keine 24-Stunden-Pflege durch eine Person. Gibt es natürlich schon, aber nicht mit einer Person. Genau. Ja, also Schätzungen, ich habe mal versucht herauszufinden, wie viele von diesen Betreuungskräften in den deutschen Haushalten leben. Und da findet man ja eine ziemlich große Spannweite eigentlich. Also Schätzungen gehen davon aus, dass es irgendwo zwischen 300.000 und 700.000 Betreuungskräfte gibt. Das ist eine große Spannweite. Haben Sie eine Einschätzung zur Größenordnung, wie viele Familien vertrauen darauf.
Wir gehen davon aus, dass es über 300.000 betroffene Menschen sind, also über 300.000 Familien, die jetzt aktuell heute auf diese Art und Weise versorgt werden. Das ist, wenn Sie das vergleichen mit der stationären Pflege, also den Altenheimen, dann ist das ungefähr ein Drittel der Menschen, die in Altenheimen leben. Also wir haben 900.000 Menschen, die in Altenheimen versorgt werden und 300.000, die eben zu Hause durch Living-Kräfte versorgt werden. Das ist eine wirklich große Zahl. Und von dieser Zahl der Betroffenen oder der Zahl der Familien muss man unterscheiden die Zahl der Betreuungspersonen. Denn um einen alten oder kranken Menschen zu versorgen, brauchen Sie ja nicht nur eine Betreuungsperson im Laufe eines Jahres, sondern im Laufe eines Jahres brauchen Sie nach unserer Statistik ungefähr 2,3, also über zwei Betreuungspersonen. Und das heißt, wir reden im Laufe eines Jahres von 700.000 insbesondere osteuropäischen Betreuungspersonen, die nach Deutschland migrieren und wieder nach Hause zurückkehren, um diese 300.000 Betroffenen zu Hause zu versorgen.
Sie haben es jetzt gerade angesprochen mit 2,3, mit der Zahl. Das heißt, die wechseln natürlich auch immer wieder.
Ja. Das ist anders ja gar nicht zu bewältigen. Und den Takt gibt die Betreuungsperson vor. Also das jeweilige private oder auch berufliche Leben dieser Betreuungspersonen aus Polen, aus Rumänien, aus Ungarn. Dieses private Leben gibt vor, wann sie kommt, wie lange sie bleibt, ob sie wieder zurückkommt, mit welchen Abständen sie zurückkommt. Also der Takt wird schon seit langem vorgegeben durch die osteuropäische Betreuungsperson. Also die Zeiten sind lange vorbei, in denen die betroffenen Familien sagen konnten, ja, ich möchte das jetzt gerne für 3 Monate oder 2 Monate, am besten am 1. Dezember und dann bis 1. Februar. Also diese Vorgaben, die früher Familien vielleicht noch machen konnten, diese Vorgaben sind lange vorbei. Wie gesagt, der Takt wird durch die Betreuungsperson bestimmt. Und vielleicht sprechen wir auch noch darüber, dass nach unserer Schätzung 90% illegal erfolgt. Das heißt also, die allermeisten Betreuungspersonen kommen entweder ohne Vertrag oder nur mit Scheinverträgen. Und diese durchaus geschäftstüchtigen Betreuungspersonen, die das eben dann illegal betreiben, die sagen erst recht, wann sie kommen wollen und wie sie arbeiten wollen.
Ja, da kommen wir noch dazu, wie wir das am besten legal lösen, weil das, glaube ich, möchten doch die meisten Familien. Ich finde es ganz interessant, dass Sie sagen, dass mittlerweile auch die Vorstellung oder die Bestimmung der Arbeitszeit natürlich bei den Menschen liegt, die man braucht, also bei den Betreuungskräften. Das war sicherlich mal andersrum. Aber das betrifft im Übrigen fast alle Angebote, die es so gibt. Leider Gottes hat sich das so entwickelt, dass halt die Nachfrage höher ist als das Angebot und deswegen können sich's nicht mehr raussuchen. Das ist ja leider eine traurige Wahrheit, ne?
Es ist ja auch gut so. Also es ist eben kein einseitiges Abhängigkeitsverhältnis mehr, dass die Familien tun und lassen können, was sie wollen, sondern die Betreuungsperson, auch wenn sie natürlich auf das Geld angewiesen ist, ist eben in einer starken Position und kann klar sagen, was sie will und was sie akzeptiert. Und wir erleben sehr, sehr oft, dass Betreuungspersonen, kaum dass sie angereist sind, schon wieder abreisen, weil das Internet nicht funktioniert, obwohl das für die Kontaktpflege nach Hause natürlich extrem wichtig ist. Oder aber die Arbeit ist viel, viel schwieriger, als es versprochen wurde. Oder es mischt sich ständig ein weiteres Familienmitglied ein und erklärt, wie es eigentlich alles besser zu laufen hat. Also es gibt viele Gründe, warum Betreuungspersonen, kaum dass sie da sind, schon wieder den Koffer packen. Und vielleicht wird dann als Argument gesagt, das Kind hat Blinddarmentzündung oder der Ehemann ist von der Leiter gefallen oder die Oma ist gestorben. Also es gibt viele dann schöne Gründe, warum die Betreuungsperson plötzlich wieder abreist. Aber das der eigentliche Grund kann einfach sein, dass ihr die Arbeit nicht gefällt oder dass sie an anderer Stelle besser bezahlt wird und sagt, warum soll ich hier in diesem Haushalt bleiben, wenn ich anderswo 100 Euro mehr im Monat verdienen kann.
Da kommen wir ja genau zum Punkt eigentlich, der vielleicht ganz wichtig wäre für viele Familien, dass sie das mal gleich von Anfang an klären, die Erwartungshaltung, weil das wird ja auch oftmals wahrscheinlich nicht zusammenpassen, die Erwartungshaltung der Familien und vielleicht auch das, was eigentlich sich gedacht wurde von der Betreuungskraft. Was ist denn eigentlich, was kann man denn erwarten, als was kann denn eine Betreuungskraft übernehmen? Wir haben ja schon gelernt, dass es meistens keine Pflegefachkräfte sind, sondern eben, Sie haben es heute schon mal gesagt, Pflegehilfskräfte. Was kann man sich da erwarten und wo muss man eigentlich dann doch wieder sagen, hier braucht man einen professionellen Pflegedienst dafür oder zusätzlich oftmals ja auch?
Eine Betreuungsperson aus Osteuropa kann alles das leisten, was auch ein Familienangehöriger leisten kann. Also auch das, was wir beide bei unseren eigenen Eltern oder Großeltern oder Kindern tun oder täten, alles das kann auch eine osteuropäische Betreuungsperson tun. Das heißt, es braucht dafür keine besondere Ausbildung, auch wenn manche Anbieter von Living Care durchaus Fortbildung für ihre Betreuungspersonen eingeplant haben. Aber grundsätzlich kann eine Betreuungsperson alles das tun, was ein Angehöriger auch tut. Und das umfasst Körperpflege, das umfasst Hilfe beim Toilettengang, das umfasst Essen kochen, Wäsche waschen, das umfasst Staubsaugen, die Spülmaschine ausräumen. Also alles das, was wir beide auch tun oder tun würden, das kann auch eine osteuropäische Betreuungsperson tun. Und insofern braucht man da jetzt keine übersteigerten Erwartungen zu haben. Aber weil Sie eben den ambulanten Dienst, den Pflegedienst angesprochen haben, immer dann, wenn es um sogenannte Behandlungspflege geht, dann sollte man eben einen ambulanten Pflegedienst mit hinzunehmen, denn das dürfen in aller Regel die osteuropäischen Betreuungspersonen nicht übernehmen und werden sie auch nicht übernehmen. Also da hilft es dann, wenn man sich mit dem ambulanten Dienst abstimmt.
Also wenn es um medizinische Fachpflege geht, beispielsweise, da fehlt dann auch die Ausbildung.
Werbung. So lange wie möglich zu Hause leben, auch wenn man Unterstützung braucht. Wer wünscht sich das nicht? Eine sogenannte 24-Stunden-Betreuung kann hier für Sie eine wichtige Entlastung sein. Eine Betreuungskraft, häufig aus Osteuropa, wohnt bei Ihnen zu Hause und entlastet mehrere Stunden täglich im Alltag, im Haushalt und bei der täglichen Versorgung. Doch der Markt mit Vermittlungsagenturen ist schwer zu überblicken. Genau hier hilft Ihnen der kostenlose Anbietervergleich von pflege.de. Sie erhalten einen Überblick über seriöse Anbieter und können Angebote unverbindlich vergleichen. Jetzt informieren auf pflege.de oder über den Link in den Shownotes. Werbung Ende.
Mir fällt da zu dem Thema halt auch nochmal ein, die demenzielle Erkrankung, das ist ja auch immer wieder ein Thema, wo ich auch immer wieder höre, dass es auch für die Betreuungskräfte schwierig ist. Wie stehen Sie da dazu? Wie lange geht sowas überhaupt, wenn jemand Demenz hat? Kann man da in diese Richtung überhaupt denken oder ja, wie weit ist das überhaupt möglich?
Ja, osteuropäische Betreuungspersonen werden sehr häufig in Fällen von Demenz eingesetzt da ist jeder Fall anders. Jeder Mensch ist anders. Es gibt viele verschiedene Formen von Demenz und auch die Art, wie der Betroffene mit seiner eigenen Demenz umgeht, ist ja sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben Krankheitseinsichten und sagen dann sinngemäß, ja, ich weiß, mein Köpfchen funktioniert nicht mehr richtig. Dann gibt es andere, die eine wunderbare Fassade aufrechterhalten und alles leugnen, was nur irgendwie auf Demenz hinweisen könnte. Und je nachdem, wie dieser Mensch, wie der Betroffene damit umgeht, ist natürlich auch dann die Arbeit für eine osteuropäische Betreuungsperson herausfordernd, sehr herausfordernd oder ganz einfach. Dann kommt noch hinzu, ist mit dieser Demenz, ist damit verbunden eine große Unruhe, ein großer Bewegungsdrang, gibt es die Gefahr, dass der Mensch sich selber schädigt und plötzlich das Haus in Flammen steht oder vor das Auto läuft. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Konstellationen Und je nachdem, wie anstrengend das ist, wird es dann auch immer schwieriger, eine osteuropäische Betreuungsperson zu finden. Also wenn das nicht mehr zumutbar ist, weil beispielsweise der demenziell veränderte Mensch die Nacht zum Tag macht und überhaupt nicht mehr in den Schlaf findet, sodass auch die osteuropäische Betreuungsperson nicht mehr schlafen kann, dann funktioniert das mit Living Care nicht mehr. Dann ist das das falsche Modell, sondern dann braucht es leider andere Versorgungsformen. Aber dann kann man das mit Living Care nicht mehr leisten. Oder man müsste dann statt einer Person zwei Personen beauftragen. Das ist natürlich theoretisch denkbar. Dann gibt es da, könnten die sich abwechseln, tags und nachts. Aber A, muss man das bezahlen können, dann verdoppeln sich die Kosten. Mhm. B, braucht man den Platz dafür. Und ob das dann für den demenziell veränderten Menschen dann auch noch erträglich bleibt. Also Sie sehen, dafür gibt es keine Antwort, die das einfach löst, sondern da muss man dann sich mit jedem einzelnen Fall beschäftigen.
Genau, also das ist natürlich, da haben Sie völlig recht, sehr individuell, wie die demenzielle Erkrankung verläuft, in welchem Stadium sie sich befindet. Also ich habe mir damals auch gedacht, es kommt sicherlich auch darauf an, oder wenn mich jemand fragt, sage ich immer, also es ist besser, Angehörige sind auch vor Ort und arbeiten zusammen mit den Betreuungskräften. Ganz allein mit jemandem, der dement ist, wo man den Verlauf selbst nicht beobachten kann als Angehöriger, halte ich es eigentlich für eine schwierige Situation. Oder gibt es da auch Hebel oder Möglichkeiten über Agenturen, die da unterstützen?
Die osteuropäische Betreuungsperson ist ja in einem für sie völlig fremden Umfeld. Mhm. Sie hat da ja keinerlei Anlaufstelle zunächst oder auch keine Möglichkeit, sich anzulehnen. Sie hat auch keine Möglichkeit, auch mal Trost zu finden, weil eine Situation unglücklich verläuft. Das heißt, gerade bei Demenz ist es wichtig, dass es Angehörige oder nahestehende Menschen im Umfeld gibt, die darauf schauen, die diese Situation im Blick haben und die auch, wenn es eskaliert oder wenn es zu Konflikten kommt, das ist ja bei Demenz gelegentlich der Fall, eben auch beurteilen kann, was ist denn nun tatsächlich passiert? Mhm. Denn der demenziell veränderte Mensch kann Dinge behaupten, da staunt man nur. Ja, genau. Also das ist reine Fantasie. Und wenn dann eine osteuropäische Betreuungsperson mit ihren Sprachschwierigkeiten und ohnehin ihrer emotionalen Angefasstheit und dem Fremdsein vor Ort, wenn sie dann also sich rechtfertigen muss, weil sie wieder irgendwelche schlimmen Dinge getan hat, die gar nicht stattgefunden haben, aber in der Fantasie der betroffenen Person eben so gewesen sind, dann braucht es unbedingt jemanden, der vor Ort auch diese Betreuungsperson schützt. Mhm. Also das muss man wirklich so sagen und sie im Zweifel in den Arm nimmt oder was auch immer es dann braucht. Jedenfalls in solchen Fällen von Demenz braucht es unbedingt enge Begleitung. Das heißt, eine Familie, wenn sie glaubt, also jetzt mit einer osteuropäischen Betreuungsperson alles erledigt zu haben und entspannt auf die vierwöchige Kreuzfahrt gehen zu können und das läuft alles von selber, das ist natürlich ein großer Irrtum. Das funktioniert nicht.
Ja gut, also tatsächlich kommt schon öfters bei mir auch die Frage an, wenn die Mutter oder der Vater weiter weg wohnen, ob das eine Möglichkeit wäre. Und da sagen Sie ja gerade selber, ich habe das ja auch so erlebt, dass man dann auch tatsächlich vor Ort sein sollte, aus vielerlei Gründen und vor allem auch aus dem Grund, den Sie gerade genannt haben. Also das ist dann immer ein bisschen schwierig. Also wenn sich jetzt eine Familie grundsätzlich mal diese Frage stellt, ob das für sie ein tragbares Modell wäre, was sind denn eigentlich so die ersten Dinge, die sich Angehörige mal, denen sie sich stellen sollten, wenn sie sich so eine Betreuungskraft, was ist das Erste, was ich mir überlegen muss, ob das überhaupt klappen kann? Haben Sie da vielleicht so ein, zwei Sachen, die wir vielleicht mit unseren Hörern mitgeben können?
Ja, nicht nur ein, zwei, sondern eher fünf Sachen. Ja. Also das Wichtigste ist natürlich, die Betreuungsperson muss willkommen sein. Also nicht nur durch die Angehörigen, die vielleicht den Vertrag unterschreiben, sondern auch die betroffene Person selber, also die versorgt werden soll, die muss das auch wollen. Und manchmal braucht es dann vielleicht so eine Probephase nach dem Motto, ich schaue es mir mal an, mal überlegen, ob ich das akzeptiere als Witwer, der ich jetzt die ich jetzt seit 5 Jahren alleine lebe und plötzlich kommt da jemand Wildfremdes in mein Haus. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Gut, ich probiere es mal aus. Aber es muss auf Dauer eine Kultur des Willkommenseins herrschen. Also das heißt, die osteuropäische Betreuungsperson muss wissen und überzeugt davon sein, dass sie gewollt ist. Wenn sie nicht gewollt ist, dann entstehen Probleme, dann wird Ablehnung dann auch mit Ablehnung beantwortet und dann geht sie wieder und sucht sich etwas Besseres aus oder etwas, wo sie sich wohler fühlt, denn es gibt genug andere Familien, die Bedarf haben. Also willkommen sein ist das Wichtigste. Es ist eigentlich fast eine Art Familienmitglied. So muss man sich das eigentlich vorstellen. Oder wie die beste Freundin, die, weiß ich was, wo die Ehe gerade auseinandergegangen ist und die jetzt im Gästezimmer unterkommt und selbstverständlich dann beim Essen mit dabei ist oder wenn sie Lust hat jedenfalls und man sich um sie kümmert. So muss man sich eben auch um diese osteuropäische Betreuungsperson kümmern. Das ist so. Erster Punkt. Zweiter Punkt, die osteuropäische Betreuungsperson verlangt und braucht ein Zimmer, in dem sie sich auch wohlfühlt. Also ganz banal. Es muss ein Raum sein, der eben nicht im Keller mit Gittern vor dem Fenster und Schummerlicht liegt, sondern das soll bitte das kann das ehemalige Kinderzimmer sein. Alles wunderbar. Es muss also keine Suite sein, überhaupt nicht. Ein ganz normales Zimmer. Standard. Aber das muss es eben sein. Und damit zusammenhängt eben auch Internetanschluss ist auch mittlerweile also unverhandelbar. Die osteuropäische Betreuungsperson will natürlich kostenlos mit ihrer Familie, mit ihren Freunden im Herkunftsland natürlich jeden Tag sprechen können und dafür braucht es einen Internetanschluss. Drittens braucht es klare Rahmenbedingungen. Also das heißt, was wird von der osteuropäischen Betreuungsperson erwartet und das kann sich dann auch natürlich im Laufe der Zeit ändern, weil wir Menschen krank werden oder gesund werden oder es zu einem Unfall kommt oder was auch immer. Das wissen die osteuropäischen Betreuungspersonen ja auch. Aber sie muss trotzdem wissen, was wird von ihr erwartet. Und wichtig ist deshalb, dass es möglichst eine Ansprechperson gibt. Also nicht eine ganze Familie, die sich dann möglicherweise auch noch widersprechen. Mhm. Und das führt auch dazu, dass zum Beispiel Ehepaare als zu betreuende Personen möglicherweise auch schwierig sind für eine osteuropäische Betreuungsperson. Also die osteuropäische Betreuungsperson ist ja dann gezwungen, sich auf zwei völlig verschiedene Menschen mit ihren völlig verschiedenen Bedürfnissen einzurichten. Also der eine hat Parkinson und der andere ist dement. Das sind ja völlig verschiedene Anforderungen, die das Arbeiten für die Betreuungsperson sehr anstrengend machen kann. Also weil auch unterschiedliche Anforderungen dann gestellt werden und dann dieses Ehepaar möglicherweise also auch noch miteinander entweder im Krieg sich befindet oder jedenfalls ihre Schwierigkeiten haben oder weiß ich was, der demente Ehemann seine Ehefrau gar nicht erkennt, sondern sie für eine Freundin hält. Mhm. Und dazwischen ist dann die Betreuungsperson aus Ungarn, die damit zurechtkommen muss. Also das ist wirklich schwierig, das ist wirklich eine große Herausforderung. Was braucht es noch? Viertens ist es so, dass die Betreuungsperson ihr eigenes privates Leben hat. Das heißt, die Familie muss immer damit rechnen, dass es bestimmte familiäre Gründe gibt, warum die Betreuungsperson sagt, so, ich muss leider doch in 10 Tagen nach Hause. Weil wirklich da irgendetwas passiert ist, ihr ist die Wohnung gekündigt worden oder tatsächlich ist die Tochter, die eigentlich sich um das Enkelkind kümmern sollte, ist krank geworden und die Großmutter muss jetzt einspringen. Also es gibt wirklich ganz viele Gründe, warum eine Betreuungsperson nicht so zur Verfügung steht, wie das die Familie erhofft. Das heißt, fünftens, die betreffende Familie braucht ein Netzwerk, mit dem sie Ausfälle kompensieren kann oder unterstützen kann. Also auch die Betreuungsperson kann ja krank werden. Ja, sie kann plötzlich eine Grippe haben. Sie kann wahnsinnige Kopfschmerzen haben und fällt 3 Tage aus oder was auch immer. Also so wie jeder andere Mensch auch. Und da steht ja nicht sofort jemand anderes parat. Es gibt zwar Vermittlungsagenturen, die versuchen, das dann kurzfristig zu überbrücken, aber das gelingt nicht immer und kann kaum vertraglich zugesichert werden. Also das heißt, die Familie, die betroffene Familie, ist gut beraten, immer davon auszugehen, es kann sein, dass wir auch selber in die Bütt müssen und auch selber dann für die Mutter oder den Vater einspringen müssen, weil die osteuropäische Betreuungsperson ja keine Maschine ist oder kein Roboter ist, die 24/7 zur Verfügung steht.
Also all das, was Sie gerade aufgezählt haben, kann ich aus der Erfahrung tatsächlich bestätigen. Ich kann bestätigen, dass es niemals, dass man als Angehörige nicht aus der Pflicht ist. Also wir hatten auch meine Eltern beide, waren pflegebedürftig.
Oh ja.
Und das waren tatsächlich, wir hatten zum Schluss 2 Betreuungskräfte, aber ich musste immer mithelfen. Ich musste immer unterstützen, ich musste sprechen. Man ist nicht raus und das finde ich ist ein guter Hinweis, den Sie da geben. Man ist deswegen als Angehöriger nicht aus der Pflicht. Es kommt natürlich immer auf den persönlichen, auf den individuellen Fall an, wie stark muss die Betreuungskraft einspringen, was für Aufgaben hat sie. Und ich finde es auch ganz interessant, wie Sie sagen, also dass das eben passieren kann, dass sie dann plötzlich weg muss. Auch das habe ich erlebt. Ja. Und dann steht man da und denkt sich, huch, was mache ich denn jetzt? Dann sind die Angehörigen wieder dabei. Also man muss das alles wissen. Das ist kein K.O.-Kriterium, weil es kann super funktionieren. Das möchte ich jetzt doch mal dazu sagen. Aber es ist gut, wenn man das alles weiß und sich dann da entsprechend auch darauf vorbereiten kann. Genau, sehr wertvolle Hinweise.
Mit zu diesem 5. Punkt, also damit rechnen, dass es ganz anders verläuft. Mit dazu gehört natürlich auch, dass zwischen den Menschen ja eine Beziehung entsteht. Und was in dem einen Fall funktioniert, funktioniert in dem anderen Fall nicht. Und zwar nicht, weil die Person sich geändert hat, sondern weil einfach die Chemie nicht stimmt. Die passen nicht zusammen, die Menschen. Also und zwar von beiden Seiten kann das sein. Oder von allen 3 Seiten. Wir reden ja eigentlich von 3 Menschen. Wir reden von den Betroffenen, pflegebedürftigen oder betreuungsbedürftigen Menschen. Wir reden von der Betreuungsperson aus Osteuropa. Und dann gibt es typischerweise eben noch ein Familienmitglied. Die Tochter, die Schwiegertochter, der Sohn, der Schwiegersohn. Die 3 müssen miteinander klarkommen. Das ist ja schon ganz schön herausfordernd. Mhm. Das ist Hochreck. Das ist keine Einführungsveranstaltung. Das ist wirklich Hochreck. Und diese 3 Menschen haben alle ihre Probleme. Der Sohn hat das schlechte Gewissen. Die Mutter ist tief gekränkt, dass ihr schönes Haus jetzt von irgendwelchen wildfremden Menschen bewohnt wird und ist überhaupt mit allem gar nicht einverstanden und hadert mit ihrer eigenen Situation sowieso. Und die Betreuungsperson, die aus Rumänien kommt, die ist eigentlich in großer Sorge um ihren eigenen Vater, aber muss Geld verdienen und kommt deshalb. Und die 3 müssen jetzt miteinander klarkommen. Mhm. Das ist kein Zuckerschlecken und erfordert also sehr viel Disziplin und Toleranz. Und wenn dann die Betreuungsperson nach Hause zurückkehrt und eine neue Betreuungsperson kommt, naja, dann fängt es alles wieder von vorne an. Dann muss diese Dreierbeziehung, diese Dreiecksbeziehung, muss wieder neu austariert werden. Mhm. Völlig neu. Mhm. Und es ist wirklich anspruchsvoll. Ja. Also ja, es ist auf der einen Seite eine große Hilfe, Living Care nutzen zu können. Und gleichzeitig ist es viel zwischenmenschliche Arbeit.
Ja, aber ich hoffe nicht, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer jetzt abgeschreckt haben. Ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, es kann sehr, sehr gut klappen und Sie werden es wahrscheinlich auch bestätigen. Ja. Aber man sollte halt wissen, auf was man sich einlässt. Und wenn man jetzt mal von dem spricht, dann wäre es vielleicht auch jetzt mal super spannend zu wissen, was kostet das eigentlich? Ne? Wenn man also all die Rahmenbedingungen jetzt geschaffen hat, mit welchen Kosten muss denn eine Familie damit rechnen?
Es ist grundsätzlich so, dass eine Familie hier in Deutschland typischerweise zwischen 2 Modellen wählen kann. Entweder das illegale Modell oder das legale Modell. Das ist die Grundsatz.
Wir gehen jetzt mal vom legalen Modell
aus. Aber ich erzähle natürlich, wie es in beiden Konstellationen aussieht, denn der Unterschied ist insbesondere im Preislichen gravierend. Ansonsten unterscheidet es sich wenig. Mhm. Die Arbeit ist ja die gleiche und auch die zwischenmenschlichen Herausforderungen sind die gleichen, aber der Preisunterschied ist eben erheblich. Es ist so, im illegalen Bereich fängt es bei 2.000 Euro pro Monat an, die eine Betreuungsperson verlangt. Und im legalen Bereich sind sie bei 1.000 Euro mehr. Also gut über 3.000 Euro pro Monat muss eine Familie kalkulieren, um im legalen Bereich eine Betreuung häuslicher Gemeinschaft oder Living Care eben nutzen zu können. Dann ist es natürlich so, dass die betroffene Person, der pflegebedürftige Mensch, natürlich Anspruch auf, oder in den meisten Fällen Anspruch auf Pflegegeld hat über die Pflegekasse und auch ja, gegebenenfalls auch Pflegesachleistungen in Anspruch nehmen kann, also durch einen ambulanten Pflegedienst zum Beispiel. Damit kann man das ein Stück weit kompensieren. Man kann es steuerlich geltend machen als haushaltsnahe Dienstleistung, also auch das ist möglich. Man kann Verhinderungspflege versuchen in Anspruch zu nehmen. Man kann noch die eine oder andere weitere Vergünstigung in Anspruch nehmen, je nachdem, ob die Vermittlungsagentur anerkannt ist nach § 45a SGB 11, also Pflegeversicherungsgesetz. Also da gibt es einige Möglichkeiten. Aber das ändert nichts daran, dass man grundsätzlich natürlich einen erheblichen Betrag investieren muss. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was beispielsweise die stationäre Pflege kostet, also ein Pflegeheim kostet, dann wird man eigentlich sehr schnell feststellen, dass mittlerweile die Kosten für ein Pflegeheim durch die Decke gehen. Also da ist der Eigenanteil, also das, was man als Betroffener zahlen muss, nachdem schon die Pflegeversicherung ihren Anteil bezahlt hat, ist man ja leicht auch mit 3.000 bis zu 4.000 Euro dabei. Ja. Das ist also enorm, wie sich das in den letzten wenigen Jahren verändert hat. Insofern ist die Betreuung in häuslicher Gemeinschaft, also Living Care, ist deshalb jetzt nicht teurer als das, was ein Pflegeheim kosten würde, mit einer kleinen Einschränkung. Das Haus, in dem der Betreffende natürlich lebt, das muss natürlich weiterhin unterhalten werden und auch Kost und Logis, also im Sinne von Essen und Trinken und hier und da mal irgendwelche Dinge. Also alles das kommt natürlich an Kosten noch hinzu. Das muss man der Vollständigkeit halber sagen.
Genau, ja. Und wenn wir jetzt aber mal vom legalen Modell ausgehen, weil das wollen wir ja machen, Herr Siebom, wir wollen über die legale Möglichkeit, das wollen ja wir eigentlich alle sprechen, da gibt es doch dann im Grunde verschiedene Möglichkeiten oder Modelle. Also es gibt so dieses Entsendemodell, wenn man sich ein bisschen informiert, oder das Arbeitgebermodell. Ich weiß, es gibt auch selbstständige Betreuungskräfte, wobei ich jetzt gar nicht weiß, inwiefern das dann noch legal ist. Was ist denn, wie unterscheiden die sich denn grundsätzlich? Vielleicht kann man das mal so kurz umreißen.
Es gibt im Wesentlichen drei legale Wege, die Familie gehen kann. Der erste Weg ist der, einen klassischen Arbeitsvertrag zu schließen. Und mit, weiß ich was, 40 Stunden in der Woche, Urlaubsanspruch, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, alles das ist natürlich grundsätzlich nach deutschem Arbeitsrecht möglich. Und da liegt dann aber auch schon die Grenze im deutschen Arbeitsrecht. Die Betreuungsperson darf eben nur 40 Stunden arbeiten oder maximal 48 Stunden in der Woche und hat Anspruch auf, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, eine 11-stündige Ruhezeit ununterbrochen pro Tag. 11 Stunden ununterbrochen pro Tag. Und darf insbesondere nicht gezwungen werden, sich an einem Ort aufzuhalten, denn sonst gilt das als Bereitschaftszeit. Mhm. Und diese Bereitschaftszeit muss mit Mindestlohn vergütet werden. Das heißt, wenn also man einen klassischen Arbeitsvertrag schließen will, dann bedeutet das, die Betreuungsperson beginnt morgens um 9 mit ihrer Arbeit und endet nachmittags um 5, macht das von Montag bis Freitag. Und damit ist dann mehr oder weniger die Arbeitszeit erschöpft. Und im Übrigen kann sie dann um 5 Uhr ins Kino gehen und um 8 Uhr in die Bar, verliebt sich und kommt am nächsten Morgen um 8:30 wieder nach Hause, um dann um 9 Uhr mit der Arbeit zu beginnen. Und das muss ihr auch zugesichert sein. Und diese Möglichkeit muss sie auch haben. Und da darf es kein Babyfon geben, gar nichts. Also alles das, was ihre nächtliche Ruhezeit unterbrechen könnte, wäre unzulässig, jetzt mal von einem Notfall abgesehen. Sie sehen, das funktioniert vielleicht bei dem reichen, vermögenden Unternehmer-Ehepaar, die am Ende des Anwesens noch eine Hausmeisterwohnung haben. Und da kann dann die Betreuungsperson wohnen und die kommt dann morgens, macht das Frühstück und stellt nachmittags um 4 das Abendessen in den Kühlschrank und besucht ab und zu gemeinsam mit dem Ehepaar die Oper. Das kann man so machen, aber das ist ja nicht die Realität.
Seltenes Modell.
Also das ist ein seltenes Modell, es gibt es, es ist theoretisch machbar, aber ist in aller Regel nicht realistisch. Okay. Das zweite Modell, jetzt, ja, ich will es nur der Vollständigkeit halber sagen, weil es kann ja Menschen geben, die das auf diese Art und Weise gestalten können und dann ist es sehr attraktiv. Die zweite Möglichkeit ist das Selbstständigenmodell. Es funktioniert, es ist legal, es geht, es wird seit vielen Jahren praktiziert. Man soll sich da nicht ins Boxhorn jagen lassen, insbesondere die Gewerkschaftsseite neigt dazu, dass immer als unzulässig darzustellen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben höchstrichterliche Rechtsprechung. Wir haben viele Agenturen, die das seit vielen Jahren anbieten und viele Kontrollen hinter sich haben. Es funktioniert, es geht. Also das bedeutet, die ungarische oder rumänische oder polnische Betreuungsperson kann hier in Deutschland selbstverständlich ein Gewerbe anmelden. Das ist nun mal ein Vorteil der EU und des Regelwerkes der EU. Sie kann das tun und sie hat dann eine Finanzamtnummer und erbringt als selbstständige Dienstleistung eine Betreuung und häusliche Gemeinschaft, Living Care. Und dann ist sie an die ganzen arbeitsrechtlichen Bestimmungen nicht gebunden, sondern kann, wie jeder andere Selbstständige auch, selber entscheiden, was sie sich zumuten will und was sie sich nicht zumuten will. Das ist das zweite Modell. Und das dritte Modell ist das typische Entsendemodell aus Polen. Warum Polen? Weil Polen eine Möglichkeit in seinem Rechtssystem hat, dass freie Mitarbeiter nach Deutschland entsandt werden können mit gesetzlicher Sozialversicherung in Polen. Das geht, das funktioniert, das existiert schon seit vielen Jahren. Und das heißt, diese polnischen Betreuungspersonen sind letztlich auch Selbstständige. Sie haben zwar kein Gewerbe angemeldet, aber sie sind freie Mitarbeiter. Und als freie Mitarbeiter zahlen sie einen, ja, in vielen Fällen sehr, sehr geringen Beitrag an die polnische Sozialversicherung. Und mit diesen beiden Voraussetzungen wird dann diese polnische Betreuungsperson nach Deutschland entsandt von einer polnischen Entsendefirma und kann dann hier in Deutschland als freie Mitarbeiterin arbeiten. Und deshalb gilt auch das deutsche Arbeitsrecht nicht für sie, weil sie eben keine Arbeitnehmerin ist, auch nach polnischem Recht eben keine Arbeitnehmerin ist, sondern sie ist eine freie Mitarbeiterin.
Kann ich denn ich denke mal, wenn ich das jetzt zuhören würde als Hörerin, dann würde ich mir denken, okay, wahrscheinlich wäre dieses Entsendemodell von der Agentur das sicherste für mich, vielleicht nicht unbedingt das günstigste, aber das sicherste möglicherweise, weil ich ja eine Agentur habe als Ansprechpartner. An was kann ich denn erkennen, ob eine Vermittlungsagentur, es gibt ja nun sehr viele von denen, auch seriös ist, dass das alles richtig seine Ordnung hat?
Also in beiden Modellen, sowohl in dem selbstständigen Modell als auch in dem Entsendemodell, gibt es eine Vermittlungsagentur, die den Kontakt zwischen Betreuungsperson und Familie hält und bei Problemen, und es entstehen immer Probleme zwischen Menschen, wir haben ja eben über dieses Dreiecksverhältnis gesprochen, da entstehen immer Fragen und Herausforderungen. Also in jedem dieser beiden Modelle, in diesen beiden realistischen Modelle, gibt es eine Vermittlungsagentur, die die Anreise organisiert, die die Abreise organisiert, die die Vertretung dann organisiert, die einspringt, wenn es Schwierigkeiten gibt. Also das ist Standard mittlerweile. Und seriöse Agenturen finden Sie natürlich auf der Internetseite des Bundesverbandes für häusliche Betreuung und Pflege, das ist klar. Wobei wir sind nicht die Einzigen, die seriöse Agenturen vermitteln oder darauf hinweisen. Wir sind ja jetzt keine Vermittlungsplattform. Es ist so, dass es da zwei, drei ganz einfache Kriterien gibt. Das erste Kriterium ist, wenn es spottbillig ist, kann es nicht legal sein. Denn dann funktioniert es nicht. Dann haben wir es mit illegalen Strukturen zu tun. Also das ist sozusagen ein Negativargument. Das zweite ist, wenn der Vertrag seltsam ist, wenn er unverständlich ist, wenn er seltsame Klauseln enthält, die Sie mit gesundem Menschenverstand nicht nachvollziehen können, dann Finger weg. Ganz einfach. Also so wie in jedem anderen Lebensbereich auch. Wenn ich einen Vertrag vorgelegt bekomme für irgendeine Dienstleistung, die ich in Anspruch nehmen möchte und ich verstehe diesen Vertrag nicht, dann darf man ihn nicht unterschreiben. Dann stimmt etwas nicht. Oder wenn da seltsame Klauseln enthalten sind, die knebelnd wirken oder eine Seite extrem benachteiligen, dann stimmt etwas nicht. Also das ist das zweite Kriterium. Das dritte Kriterium ist, wie ist der Service am Telefon, per E-Mail, wie sind die Unterlagen? Macht das einen geordneten Eindruck? Werden Sie schnell bedient? Werden Ihre Fragen, die Sie haben, werden die zufriedenstellend beantwortet oder weicht man aus, redet um den heißen Brei herum? Auch dann Finger weg, dann stimmt eben etwas nicht. Also es sind ganz normale Kriterien, wie man sie in anderen Lebensbereichen auch hat.
Also einfach auch ein bisschen so das Fingerspitzengefühl, das Bauchgefühl ein bisschen ausprobieren, mal telefonieren, die Verträge genauer lesen, um zu sehen, ob es wirklich dann auch seriös ist und ob man das nachvollziehen kann, was da steht.
Vielleicht nicht nur ein bisschen, wie Sie sagten, sondern richtig hartnäckig. Also wenn etwas unverständlich ist, dann so lange nachfragen, bis entweder diese Unklarheit beseitigt ist oder man sagt, nein, dann hat das keinen Sinn. Denn es geht ja nicht um den Kauf einer Sofagarnitur, sondern wir reden über Menschen in einer Extremsituation, die plötzlich miteinander konfrontiert werden, die Betreuungsperson auf der einen Seite, die pflegebedürftige Person auf der anderen Seite. Und deshalb ist es mehr als gerechtfertigt, sehr gründlich die Grundlage der Zusammenarbeit zu prüfen und nachzubohren und sich nicht abschütteln zu lassen.
Ja, ich bin ganz sicher, dass Sie recht haben. Ich sehe nur die praktische Seite. Denn wenn so eine Situation eintrifft, dann ist es ja oft so, dass, wie Sie schon sagen, auch vielleicht in der Familie schon eine Grenzsituation da ist. Das heißt, leider Gottes ist es so, dass in den wenigsten Fällen sich die Menschen schon frühzeitig darüber Gedanken machen. Oft erst schon, wenn mal Feuer unterm Dach ist und es alleine nicht mehr zu schaffen ist. Und dann muss man sich auch noch da, wenn Sie sagen hartnäckig, heißt ja auch, und das ist ja, gilt ja für viele Dinge, die Pflegebedürftige und deren Angehörige regeln müssen. Egal, ob es die Pflegeleistungen sind, das Gutachten, die Betreuung, das Durchzusetzen, wie Sie auch heute schon sehr gut erwähnt haben, es muss ja auch die Person überhaupt bereit sein dazu, diese Hilfe anzunehmen. Das ist alles schon eine irre Arbeit, die oftmals die Angehörigen im Vorfeld erledigen müssen, muss ich jetzt leider mal so sagen. Und dann ist natürlich noch die Agentur, die man noch prüfen muss. Und deswegen denke ich, es ist richtig und wichtig, was Sie sagen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es in der Praxis manchmal halt auch ein Stück weit, dann vielleicht an der Muße fehlt, an der Zeit. Und deswegen, aber es ist ja ein wichtiges Kriterium, was Sie sagen. Die Verträge sind definitiv wichtig und die Agentur selbst anrufen und nicht ein bisschen nachfragen, sondern hartnäckig nachfragen, wenn es irgendwie möglich ist.
Ja, Sie sprechen da insbesondere an die Fälle, in denen pflegebedürftige oder betreuungsbedürftige Menschen, ich nenne es mal flapsig, bockig sind. Das heißt, sie wollen nicht einsehen, dass sie Hilfe brauchen. Die Familie, wenn es denn Kinder gibt oder wenn es vielleicht dann glücklicherweise sogar mehrere Kinder gibt, die sich dann kümmern wollen, die werden vielleicht gegeneinander ausgespielt oder sie werden hingehalten oder sie werden nicht richtig informiert. Ihnen wird da eine Scheinwelt vorgegaukelt. Doch, wir kriegen das alles hin, macht euch mal keine Gedanken, aber die Kinder sind voller Angst und wohnen weit entfernt oder jedenfalls sind im Beruf oder haben, das sind wirklich sehr, sehr schwierige Situationen und so ist das Leben. Also ich kann es leider nicht beschönigen, es ist so und die osteuropäische Betreuungsperson ist eine Möglichkeit, das Problem zu lösen, Aber die grundsätzlichen familiären Konflikte, denn das sind ja auch Konflikte, massive Konflikte innerhalb der Familie, ja, die werden ja durch die osteuropäische Person nicht einfach mal eben weggepustet. Das ist wirklich eine Schwierigkeit, ja. Und wenn es dann um Demenz geht, dann wird es erst recht schwierig, weil man dann irgendwann auch eine ganz kurze Zündschnur selber hat und dann ja auch aufpassen muss, dass man als betroffener Sohn oder Tochter dann nicht explodiert. Ja, es ist sehr schwierig und ich kann es nicht beschönigen.
Mhm. Vielleicht können wir zum Abschluss vielleicht noch kurz sagen, welche Fehler Sie am meisten in der Praxis sehen und welche vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer vermeiden sollten, damit eben dieses Modell, weil es kann ja auch gelingen, dass es auch bei unseren Hörern gelingen kann.
Ganz einfach, die osteuropäische Betreuungsperson ist keine Putzfrau. Sie ist letztlich ein Familienmitglied und das ist eine Herausforderung, denn sie riecht anders, sie sieht anders aus, sie kocht anders, sie trägt irgendwelche andere Kleidung, sie hat Angewohnheiten, die einem fremd sind. Das ist wirklich eine Herausforderung. Es ändert aber nichts daran, es ist keine Putzfrau, es ist keine Haushaltshilfe, die irgendwie so für sogenannte niedere Tätigkeiten angeheuert wird und ansonsten bitte schön außen vor bleibt, sondern sie ist für diese Phase, in der sie in diesem Haus mit der Mutter oder dem Vater zusammenlebt, ist sie Familienmitglied. Und ich glaube, daraus, wenn man diese grundsätzliche Haltung einnimmt, dann ergeben sich alle anderen Dinge von selber. Und ja, und auch zwischen Familienmitgliedern gibt es Konflikt. Aber weil man ja weiß, dass man mit dem Familienmitglied auch weiterhin gut zurechtkommen muss, muss man eben diesen Konflikt dann irgendwie lösen. Die Reinigungskraft, die entlässt man dann und findet dann eine neue. Aber das ist eben in diesem Fall der osteuropäischen Betreuungsperson nicht so, sondern sie ist da, sie wird gebraucht, sie tut eine wichtige Arbeit und ja, und deshalb muss man versuchen, sie wirklich auf Augenhöhe und mitmenschlich, mit Fürsorge und Verständnis aufzunehmen.
In diesem Sinne ein großes Dankeschön an Sie, Herr Seebohm, für die interessanten Informationen aus erster Hand.
Gern geschehen.
Fassen wir das vielleicht noch mal kurz zusammen, was wir alles gehört haben. Die sogenannte 24-Stunden-Pflege oder Live-in-Betreuung ist für viele Familien eine wichtige Möglichkeit, damit eben gerade ältere Menschen, die Hilfe benötigen, weiterhin zu Hause leben können. Und wichtig ist deshalb, eine realistische Erwartung zu haben und klare Arbeitszeiten im Vorfeld zu vereinbaren. Und wir haben gehört, dass es verschiedene Modelle gibt, wie Betreuung organisiert werden kann, zum Beispiel über das Entsendemodell oder auch als selbstständige Betreuungskraft über eine Agentur. Ja, und ein weiterer wichtiger Punkt, wer eine Betreuung über eine Vermittlungsagentur organisiert, der sollte genauer hinschauen, ob die Agentur auch seriös arbeitet und ob der Vertrag und die Rahmenbedingungen gut verständlich sind. Das haben wir also auch gelernt. Und wir haben auch erfahren, dass wir mit ca. 3.000 Euro im Monat rechnen müssen an Kosten und es auch noch andere Rahmenbedingungen gibt, die vorhanden sein müssen, wie zum Beispiel ein eigenes Zimmer für die Betreuungskraft, in dem sie sich dann auch wohlfühlen kann. Wenn man sich also gut informiert und die wichtigsten Punkte beachtet, dann kann eine Live-In-Betreuung für viele Familien und Betroffene eine große Unterstützung im Alltag sein. Ja, wir hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie für Ihre Situation etwas mitnehmen konnten. Und wenn Sie sich weiter mit dem Thema beschäftigen möchten, finden Sie in den Shownotes praktische Links für weiterführende Informationen. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch gerne unseren Podcast Pflege leichter Leben. Teilen Sie ihn gerne mit Freunden, anderen Betroffenen und Interessierten. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und sage Servus und bis zum nächsten Mal wieder bei Pflege leichter Leben.